Gut, schönen guten Abend euch erstmal. Schön euch zu sehen. Wir sind im dritten Buch Mose, Kapitel 16. Und dieses Kapitel ist ein Stück weit das Herzstück des dritten Buch Mose. Es ist auch fast die Mitte sozusagen, auch vom Text her. Und nachdem Gott Mose viele Bestimmungen zum Thema Reinheit gegeben hat, kommt jetzt hier ein Festtag, der beschrieben wird. Und es schließt im Grunde an die ganzen Opferbestimmungen an, mit denen das Buch beginnt, aber es ist sozusagen ein ganz besonderes Opfer, was hier dargestellt wird, was nur ein einziges Mal im ganzen Jahr stattfindet. Und wir wollen einfach mal einsteigen. Es geht die Überschrift, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, der Versöhnungstag steht hier. Dieses Wort kommt in dem ganzen Kapitel so nicht vor. Aber in Kapitel 23, wo die ganzen Festtage nochmal erwähnt werden, in 23 Vers 27, dort wird dieses Fest, dieser Vorgang, dieser Tag, der einmal im Jahr so abgehalten werden soll, der wird so genannt, der Versöhnungstag. Und das hat was damit zu tun, dass an diesem Tag Gott sozusagen immer wieder neu, jedes Jahr, dem Volk die Chance für einen Neuanfang gibt. Und das ist was Wunderbares. Unser Gott ist ein Gott, der immer wieder neu anfangen will mit uns. Ich habe es mal gehört, ein Gott der zweiten Chance. Du hast noch eine Chance bei ihm. Der nächste Versöhnungstag kommt für Israel. Das ist ja auch bei später in den Bestimmungen zum Beispiel zum Sabbatjahr, ne? Wenn das Sabbatjahr, du hast Schulden gemacht, du hast dich verschuldet. Nach 7 Jahren Neuanfang. Alles wieder bei Null. Und das alles ist natürlich nichts gegen das, was Gott, wie Gott diese ganzen Bestimmungen und diese Gesetze für sein Volk erfüllt hat. Sie sind ein prophetisches Zeichen für das, was er in Christus uns geschenkt hat. Und da sagt Jesus, wenn dein Bruder zu dir kommt und sagt, bitte vergib mir, dann sollst du ihm vergeben. Wie es in dem Gebet heißt, wir haben gesungen, unser Vater, ne? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und so wie Gott uns aufträgt zu vergeben, so vergibt er uns. Er würde uns nicht mehr auferlegen als das, was er selber gibt. Was sagt er? Wenn dein Bruder 7-mal an einem Tag zu dir kommt, dann sollst du ihm vergeben. Und Petrus, der sagt, reicht es 7-mal, wenn ich meinem Bruder, so reicht es, dass ich ihm 7-mal vergebe, kann ich ihn beim 8. Mal richtig eins in die Fresse hauen? Nee, sagt Jesus, nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. Ich will einfach schon mal vorweggreifen, weil das mich gerade so bewegt. Es tut mir leid. In 2. Mose 34, so ein zentraler Text, 2. Mose 34, Vers 6 und 7. Das muss man eigentlich auswendig lernen, weil das so zentral ist, so wichtig ist. Was steht denn da nämlich? Da steht, dass Gott sich Mose offenbart, sein Wesen, sein Charakter, seinen Namen ausruft. Und mit dem Namen ist nicht einfach nur sein Titel gemeint irgendwie oder das, was der Name, der ihm zufälligerweise mal irgendwann gegeben wurde, sondern dieser Name drückt sein Wesen, seinen Charakter aus. Das ist er selbst. In seinem Namen präsentiert er sich selbst. Und da steht in Vers 6, der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Yahweh, Yahweh, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der 3. und 4. Generation. Das scheint sich zu widersprechen hier. Aber wir werden sehen in Kapitel 16, dass das zusammengehört. Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade. Was wir in dieser Offenbarung sehen, ist das, was Paulus aber im Römerbrief sagt. Wenn die Sünde groß ist, so ist doch seine Gnade umso größer. Und das ist sein Wesen, sein Charakter. Erbarmen, Gnade, Vergebung. Und deswegen im 3. Buch Mose, im Zentrum dieses Buches, wo es um die Heiligkeit geht, wo Gott sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Wo es ihm ein Anliegen ist, dieses Volk zu seinem Volk zu machen. In der Mitte steht der Versöhnungstag. Lass uns mal reingehen in diesen Tag und in das, was Gott hier hineingeschrieben hat, hineinschreiben lassen hat von Mose. 3. Mose 16. Und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor den Herrn traten und starben. Das ist hier erstmal eine Zeitangabe. Also das ist nach Kapitel 10, so wie es hier auch geschrieben ist, 16 kommt nach 10. Aber es ist auch interessant, dass Gott sich hier auf diesen Tod nochmal bezieht, auf das Sterben der Priestersöhne. Als sie vor den Herrn traten oder als sie sich dem Herrn nahten, als sie dem Herrn nahten, da starben sie. Ich musste daran denken, wer dem Herrn nahen will, muss gestorben sein, sonst stirbt er. Wenn du dem Herrn nahen willst, und du bist noch nicht gestorben, dann wirst du sterben. Paulus sagt es in seinen Briefen. Er sagt, wir sind mit Christus gestorben. Christus ist für uns gestorben, aber die, die an ihn glauben, sind auch mit ihm gestorben. Was meint er damit? Er meint damit, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Er macht deutlich, das, was in mir ist, in meinem Fleisch, ohne Christus, da ist nichts Gutes drin. Ich habe vielleicht Gutes gehört. Ich habe viel von Gott gehört, von seinen guten Geboten. Ich habe viel gehört von guter Lehre aus der Bibel. Ich habe von Christen viel gesehen, gehört. Ich habe vieles gehört und gesehen und in mich aufgenommen, in meine Gedankenwelt und denke, ja, das ist gut. Das will ich auch so. Und Paulus sagt, das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht tun will. Das tun will, das tue ich. In meinem Fleisch ist eine Kraft, wo es eben nicht so einfach geht. Von wegen, ja, das sind die Lernprinzipien, jetzt kannst du die anwenden und dann bist du ein guter Mensch. Funktioniert nicht. Deswegen sagt er, wenn alle Juden, die das Gesetz so verstanden haben, sie sind auf einem Holzweg. Er selber war auf diesem Holzweg. Nein, es muss erst etwas sterben in mir. Paulus sagt, der alte Mensch, unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden. Der alte Mensch ist der Nachkomme Adams und Evas, der sich verführen lässt zur Sünde. Der Gott nicht vertraut, der seinen Geboten und Ordnungen sich nicht hineinfügt, sondern der meint, ich weiß es besser, Gott. Ich gehe meinen eigenen Weg. Und Paulus sagt, dieser alte Mensch, der muss sterben. Für diesen alten Menschen ist Christus am Kreuz gestorben. Nicht, damit dieser alte Mensch schön weiter so sündigt wie bisher, sondern damit wir Rettung und Erlösung haben und Befreiung und Erneuerung. Neues Leben in Christus. Ein neues Leben. Der alte Mensch ist mitgekreuzigt worden. Paulus sagt es in anderen Worten, ist jemand in Christus, dann ist das Alte vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Wenn du Gott nahen willst, Gott sagt ja in 2. Mose 33, Vers 20, als Mose sagt, ich möchte deine Herrlichkeit sehen, kurz bevor er sich offenbart, sagt Gott, Mose, das geht nicht. Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Das ist ein Grundprinzip. Wir haben am Dienstag mit den Ukrainern zusammengesessen und haben über Jona nachgedacht und wie er im Sturm war und Jesus, wie er im Sturm war. Wir haben das miteinander verglichen, das war total interessant. Total spannend, so vieles, was man daraus lernen kann. Aber eine Sache, die mir total nahe gekommen ist, war diese Erkenntnis oder diese Sicht auf Jona, der geflohen ist vor Gott, der weggelaufen ist vor Gott, der versucht hat, sein Leben zu retten, weil er den Eindruck hatte, wenn ich Gott folge, dann wird es mir schlecht gehen. Ich hau lieber ab, ich mache mein eigenes Ding, ich baue mir mein eigenes Leben auf, ich mache eine weite Schiffsreise, fahre möglichst weit weg, um dort mein Leben aufzubauen. Was passiert? Gott ist natürlich nicht irgendwie nur Gott in Israel, sondern er ist der Herr der ganzen Erde. Er ist der Gott des Himmels, der das Meer und das Land geschaffen hat, wie Jona dann sagt. Und dann ist es so, dass dass Gott diesen Sturm sendet in sein Leben, sodass sein Leben bedroht ist. Was macht Jona? Er verkriecht sich in seinem Bett, zieht die Decke über den Kopf und schläft ein. Versucht alles auszublenden. Ist schon alles nicht so schlimm. Wird schon alles gut gehen. Bis ihn der Captain, der heidnische Captain, weckt und sagt, hey, was bist du denn für ein Penner hier? Wir sind alle dabei, um unser Leben zu kämpfen und wir in allen Bereichen, ne, im Materiellen, im Seelischen, aber auch im Geistlichen, wir rufen alle unsere Götter an. Mach du doch das auch, los jetzt. Und dann merkt Jona, als sie das loswerfen, um herauszufinden, wer ist denn hier schuld an dem ganzen Dilemma, fällt das los auf ihn. Und er muss bekennen, ich bin auf der Flucht vor dem Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene geschaffen hat. Und die Seeleute sind völlig schockiert und sagen, was hast du denn getan, dass Gott diesen heftigen Sturm sendet und uns alle hier, na, der uns allen das Leben kosten wird. Und dann fand ich so stark, wie gesagt, am Dienstag eine Sache, die mich so bewegt hat, war, dass in dem Moment, wo Jona sein Leben Gott ausgeliefert hat, wo er Gott Recht gegeben hat, in dem Gericht, was über ihn gekommen ist, wo er gesagt hat, ja, es ist wegen mir, es ist wegen meiner Sünde und ich muss dafür sterben, dann wird dieser Sturm zur Ruhe kommen, denn es ist meinetwegen hier. Und in dem Moment, als er sich ins Meer werfen lässt, ausgeliefert diesem tiefen Meer, dem Tod des Ertrinkens, als er sich dem Tod, als er sich Gott ausliefert, seinem Gericht und dem Tod ausliefert, was erlebt er da? Gnade. Er erlebt Gnade, dass Gott ihn rettet aus dem Tod. Als Bild für das, was er in Christus für uns getan hat. Und das sehen wir auch hier im Versöhnungstag. Lass uns mal weitergehen, dass wir da reinkommen jetzt hier in diese ganze Geschichte. Und der Herr sprach zu Mose in Vers 2, rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht, innerhalb des Vorhangs, vor die Deckplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt, denn ich erscheine in der Wolke über der Deckplatte. Genau derselbe Gedanke hier. Gott wohnt in diesem Heiligtum, seine Herrlichkeit ist gegenwärtig auf dieser Bundeslade, auf dieser Deckplatte, dieser goldenen Deckplatte, wo diese Engeldarstellungen da sind, dort in der Mitte. Dort erscheint Gott. Und da darfst du nicht einfach reingehen. Du kannst da nicht reingehen, Aaron. Der heilige Priester Gottes darf es nicht. Warum nicht? Weil er ein Mensch ist. Ein Mensch, der ein Sünder ist. Das Gott ganz nüchtern. Und deswegen darf er nur einmal, im Jahr. Der Zugang zum Allerheiligsten, zu der Gegenwart Gottes, ist begrenzt. Du kannst eigentlich nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Und es ist aber gleichzeitig ein Schutz. Gott sagt, ich möchte nicht, dass du stirbst. So wie in dem ersten Gebot, was Gott den Menschen gegeben hat, iss nicht von dem Baum, damit du nicht stirbst. Gott möchte nicht, dass wir sterben, dass wir verloren gehen. Nein, er möchte Gemeinschaft mit uns haben und dass den Tod, den wir sterben, nur ein Tod ist für den alten Menschen. Er möchte mit uns in Ewigkeit Gemeinschaft haben. Aber das geht nur, wenn der alte Mensch gestorben ist. Wenn wir nicht bereit sind, dass der alte Mensch stirbt, dann werden wir keine Gemeinschaft mit Gott haben. Für den Hohepriester hier im dritten Buch Mose und im Alten Testament war es einmal im Jahr, durfte er so nah Gott kommen. Aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen, das werden wir jetzt sehen. Auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen, mit einem Jungstier für das Sündopfer und einem Widder für das Brandopfer. Er soll einen heiligen Leibrock aus Leinen anziehen und leinene Beinkleider sollen auf seinem Fleisch sein und mit einem leinenen Gürtel soll er sich umgürten und einen Kopfbund aus Leinen sich umbinden. Das sind heilige Kleider. Er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie dann anziehen. Er soll also hineingehen mit einem Jungstier als Sündopfer und einem Widder für das Brandopfer. Und zwar soll es für ihn sein, dieses Sündopfer. Das werden wir gleich noch sehen. Aber dazu gehört, er zieht sich besonders an. Besonders, nicht besonders. Normalerweise hatte der Priester eine herrliche Priesterkleidung. Davon haben wir schon gelesen, das haben wir uns angeschaut. Mit dieser Brustplatte mit diesen Edelsteinen und farbig. Das, was er hier an diesem Tag anzieht, ist eine einfache Leinenkleidung. So haben es auch die Leviten getragen. Es ist ein Zeichen der Demut, der Demütigung. Ich bin nichts Besonderes, was der Hohepriester hier zum Ausdruck bringen soll. Was ihm vor Augen geführt werden soll. Komm als einfacher Mann, als jemand, der Vergebung braucht. Und dazu gehört, dass er sich wäscht. Er soll sich waschen und er soll sich schlicht kleiden. Aber gleichzeitig ist es heilige Kleidung. Weiße Kleidung. Das erinnert mich an Offenbarung. Die Menschen, die vor Gott in weißen Gewändern vor ihm stehen, in Leinengewändern. Als Zeichen, dass sie gerecht gemacht worden sind, dass sie Gerechte sind. Es zielt aber eben nicht darauf ab, dass jetzt der heilige Priester etwas Besonderes ist, sondern dass er etwas, jemand ist wie du und ich. Als solcher kommt er in das Heiligtum, um sein Sündopfer darzubringen, ein Jungstier und einen Widder. Aber nicht nur das, sondern, Vers 5, und von der Gemeinde der Söhne Israel soll er zwei Ziegenböcke nehmen für das Sündopfer und einen Widder für das Brandopfer. Das Sündopfer besteht aus zwei Ziegenböcken. Es ist aber ein Opfer. Und das Brandopfer wieder ein Widder. Und Aaron soll den Stier des Sündopfers, der für ihn ist, herbeibringen und Sühnung erwirken für sich und für sein Haus. Es geht zuerst darum, dass Aaron für sich selber Sühnung erwirkt, ein Opfer darbringt, um selbst in Versöhnung mit Gott zu kommen. Sonst kann er kein Sündopfer für das Volk darbringen. Er braucht selbst erstmal Reinigung von seiner Sünde. Und er soll die zwei Ziegenböcke nehmen und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn stellen. Und Aaron soll Lose werfen über die zwei Ziegenböcke, ein Los für den Herrn und ein Los für Azazel. Merkwürdiges Wort. Es kann vielleicht bedeuten Wegschaffung, aber das ist alles nicht so ganz klar. Dieses Wort ist irgendwie schwer zu übersetzen. Man weiß nicht genau, was es heißt. Deutlich ist es, dass hier ein Los geworfen wird über diese Ziegenböcke. Diese Ziegenböcke sind gleich. Man kann sie nicht unterscheiden. Sie kommen vom Volk Israel, aber auserwählen tut der Herr durch das Los. Auf wen das Los fällt, der ist es. Der eine für den Herrn, und das bedeutet, dass dieser Ziegenbock geschlachtet wird als Opfer. Und der andere Ziegenbock wird, mit dem wird was anderes geschehen. Hier in Vers 9 steht, und Aaron soll den Ziegenbock herzubringen, auf den das Los für den Herrn gefallen ist, und ihn als Sündopfer opfern. Und der Ziegenbock, auf den das Los für Azazel gefallen ist, soll lebendig vor den Herrn gestellt werden, um für ihn Sühnung zu erwirken, um ihn für Azazel in die Wüste fortzuschicken. Also einer wird geopfert, geschlachtet, und einer wird lebendig weggeschickt. Das kennen wir schon aus dem Reinigungsopfer für die Aussätzigen, mit den zwei Tauben, mit den zwei Vögeln, wenn ihr euch erinnern könnt. Das, der eine Vogel, der geschlachtet wurde, und der andere, der fliegen gelassen wird. So ist es auch hier mit der Sühnung der Sünde des Volkes durch zwei Ziegenböcke. Vers 11. Und Aaron bringe den Stier des Sündopfers, der für ihn ist, herbei und tue Sühnung für sich und für sein Haus und schlachte den Stier des Sündopfers, der für ihn ist. Und er nehme eine Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar vor dem Herrn und seine beiden Hände voll von wohlriechendem, klein gestoßenem Räucherwerk und bringe es in den Raum innerhalb des Vorhangs. Jetzt soll Aaron auch noch Räucherwerk, also ein Rauchopfer mitnehmen. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks die Deckplatte, die auf dem Zeugnis ist, bedeckt und er nicht stirbt. Guck mal. Sogar an diesem Tag, wo er in die Gegenwart Gottes kommen darf, macht Gott Vorkehrungen dafür, dass Aaron nicht Gott sozusagen ins Angesicht schaut, in eine total direkte Begegnung mit Gott hineinkommt, sondern es ist verschleiert durch den Rauch. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke, ja, das hatte ich. Und er nehme etwas von dem Blut des Stiers und sprenge es mit seinem Finger auf die Vorderseite der Deckplatte nach Osten zu und vor die Deckplatte soll er 7-mal etwas von dem Blut mit seinem Finger sprengen. Und er schlachte den Ziegenbock, das Sündopfer, der für das Volk ist, und bringe sein Blut in den Raum innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blut ebenso, wie er mit dem Blut des Stiers getan hat, und sprenge es auf die Deckplatte und vor die Deckplatte. Und er erwirke Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinheit der Söhne Israel und wegen ihrer Vergehen nach allen ihren Sünden. Und ebenso soll er für das Zelt der Begegnung tun, das sich bei ihnen befindet, mitten in ihren Unreinheiten. Also, das, was er tut, ist mit dem Blut, das Blut sprengt er auf die Deckplatte. Und deswegen wird diese Deckplatte auch der Sühnedeckel genannt. Im Römerbrief Kapitel 3 ist davon die Rede. Paulus spricht davon, dass Christus mit seinem Blut der Sühneort ist, wo Reinigung von aller Sünde stattfindet. Das passiert hier jetzt. Und dann wird hier gesagt, dass Gott möchte, dass das Zelt auch gereinigt wird. Warum das Zelt? Weil das Zelt ständig, weil die Priester ständig mit dem Zelt in Berührung kamen. Und innerhalb eines Jahres, die Priester, ja, sie hatten ihre Opfer, sie hatten all das, um sich immer wieder von Sünde zu reinigen. Und dennoch sagt Gott, das sind unreine Menschen, unheilige Menschen, die an diesem Zelt dienen. Dieses Zelt ist verunreinigt durch die Unreinheiten des Volkes Israel. Deswegen muss es auch mit gereinigt werden. Und nicht nur das Zelt, sondern auch die anderen Teile des Heiligtums. Aber hier betont Gott, er erwirke Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Söhne Israel und wegen ihrer Vergehen nach all ihren Sünden. Dieses heilige Volk, was er berufen hat, jedes Jahr soll dieser Tag stattfinden, soll dieses Opfer stattfinden. Er kennt sein Volk, er weiß, sie werden es jedes Jahr brauchen. Ich habe sie zwar berufen, ein heiliges Volk zu sein, aber sie werden jedes Jahr so viele Sünden ansammeln, dass ich sie reinigen muss. Er kennt sein Volk. Und obwohl er es kennt, obwohl er weiß, wie oft sie in Sünde fallen, trotzdem hat er sie erwählt. Trotzdem hat er aufgetragen, dieses Heiligtum zu bauen. Trotzdem will er in ihrer Mitte wohnen. Trotzdem vergibt er immer und immer und immer wieder. Er sagt nicht, dieser Versöhnungstag soll nur 100 Jahre lang gefeiert werden, sondern immer und immer wieder. Und er wurde immer und immer wieder gefeiert und immer wieder wurde dieses Opfer dargebracht, bis zu dem Tag, als das Opfer sich erfüllt hat in dem Opfer Jesu Christi. Und selbst dann haben sie noch weitergemacht, diejenigen, die nicht an Christus geglaubt haben, an Jesus. Aber dann hat Gott irgendwann ein Ende gemacht und gesagt, stopp jetzt. Und er hat durch die Römer den Tempel zerstört. Und seit der Zeit wird kein Versöhnungsopfer mehr gebracht. Die Juden feiern zwar immer noch den Versöhnungstag. Sie haben so verschiedene Theorien entwickelt, wodurch sie dann vielleicht so Vergebung ihrer Sünden erlangen können. Aber das, was hier steht, es wird nicht mehr praktiziert, nicht mehr ausgeübt. Und das ist einer der großen Gründe, warum orthodoxe Juden, tiefgläubige Juden, anstreben, dass es wieder einen Tempel geben möge in Jerusalem, damit sie dieses Versöhnungsopfer darbringen können, um Vergebung, endlich wieder nach dem Gesetz Vergebung ihrer Sünden erlangen zu können. Aber Jesus hat es schon längst vollbracht. Und Gott wird ihnen eines Tages die Augen öffnen. Sie werden den erkennen, den sie durchbohrt haben. Hier wird also Sühnung für das Heiligtum erwirkt, für das Zelt der Begegnung. Vers 17. Und kein Mensch soll in dem Zelt der Begegnung sein, wenn er hineingeht, um Sühnung im Heiligtum zu erwirken, bis er herauskommt. So erwirke er Sühnung für sich und für sein Haus und für die ganze Versammlung Israels. Und er soll hinausgehen zu dem Altar, der vor dem Herrn ist, und für ihn Sühnung erwirken. Und er nehme etwas von dem Blut des Stiers und von dem Blut des Ziegenbocks und tue es ringsherum an die Hörner des Altars. Und er sprenge etwas von dem Blut 7-mal mit seinen Fingern an ihn und reinige ihn und heilige ihn von den Unreinheiten der Söhne Israel. Und hat er die Sühnung des Heiligtums und des Zeltes der Begegnung und des Altars vollendet? Dann soll er den lebenden Ziegenbock herbeibringen und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und all ihre Vergehen nach allen ihren Sünden und er lege sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land und er schicke den Ziegenbock in die Wüste. Diese zwei Ziegenböcke, sie konnten das nicht mit einem machen, weil entweder, na, wenn du den tötest, dann kann er nicht mehr in die Wüste laufen. Zwei Aspekte werden hier deutlich gemacht. Das eine ist, das Blut, was vergossen wurde zur Sühnung der Sünde. Der stellvertretende Tod eines fehlerlosen, schuldlosen Tieres. Und auf der anderen Seite Sünde, die weggetragen wird. Wir lesen das wunderbar in Psalm 103, Vers 12, diesen Gedanken. Da steht, sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Das ist der Gedanke dahinter. Die Sünden werden diesem Ziegenbock aufgeladen und er wird in die Wüste weggeschickt und weggetrieben, sodass er wegläuft und die Sünde ganz weg ist. Und David sagt, soweit der Osten weg ist vom Westen. Wie weit sind Osten und Westen entfernt voneinander?
Endlos.
Endlos, unendlich. Ne? Wenn du einmal um den ganzen Erdball gehst, ist immer Osten so weit weg und Westen immer noch so weit weg. Du kannst sie nicht zusammenbringen. So weit hat er unsere Sünden, also unsere Vergehen von uns entfernt. Ist das nicht wunderbar? Er trennt, und das ist das Wunderbare in Gottes Vergebung, er trennt den Sünder von seiner Sünde. Du bist nicht mehr das, was du getan hast. Wenn du gestohlen hast, dann bist du ein Dieb, oder? Ich bin einer. Aber Gott hat mir meine Sünde vergeben und er hat meine Sünde genommen und sie weit weg entfernt. Er hat sie auf den gelegt, der meine Sünde getragen hat und hat damit meine Sünde so weit weg, wie der Osten vom Westen ist, entfernt. Ein anderer Gedanke ist, er hat unsere Sünde in das tiefste Meer hineingeworfen, so sagt Micha es am Ende vom Propheten Micha. In Jesaja 43, Vers 25. Da steht, ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen, und deiner Sünden will ich nicht gedenken. Das ist es, was passiert. Wenn unsere Sünde so weit entfernt von uns ist, Gott denkt nicht mehr daran. Und das ist das Wunder von Vergebung, wenn sie vollendet ist. Weißt du, was passiert, wenn Vergebung vollendet ist? Dann hast du es vergessen. Und zwar nicht, weil du es gut verdrängt hast. Vergebung funktioniert nicht wie Verdrängung. Verdrängung ist, ich vergesse ohne Vergebung. Ich versuche zu vergessen ohne Vergebung. Und dann magst du das gut hinkriegen, dass du deine Sünde vergessen hast, aber sie wird irgendwann wieder aufpoppen. Spätestens im jüngsten Gericht vor Gott. Aber Gott sagt uns zu, durch seinen neuen Bund, in Jeremia sagt er das, ich schließe einen neuen Bund, und ihrer Sünden gedenke ich nicht mehr. Das Wunder der Vergebung ist, es ist weg. Es ist nicht mehr da. Aber was kommt vor der dem Vergessen die Vergebung. Wie geschieht Vergebung? Indem die Schuld auf den gelegt wird, der diese Schuld wegnehmen, wegtragen kann. Der sie auslöschen kann. Gott selbst löscht die Sünde aus. Gott selbst trägt die Sünde. In Christus hat er unsere Sünde ausgelöscht, hat sie getragen, hat sie hinweggenommen, er hat sie vergeben. Und das ist das, was prophetisch dem Volk Israel in dem Versöhnungstag vor Augen geführt wird. In dem Opfer dieses Ziegenbockes, in dem Ziegenbock, von dem wir gerne als dem Sündenbock reden. Aber unsere Versuche, andere Menschen unsere Sünde aufzuladen, das wird immer scheitern. Mach nicht andere Menschen zum Sündenbock. Das hat Adam am Anfang gemacht. Er hat gesagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir gegeben. Er hat Eva zum Sündenbock gemacht. Und hat nicht seine Verantwortung übernommen. Das, was wir hier sehen, ist, da ist das Opfer. Das nimmt diese Sünde weg. Aber was geschieht vor dem Opfer, vor der Vergebung? Sündenbekenntnis. Die Auslieferung an Gott, die Umkehr zu Gott. Ja, ich bekenne meine Sünde. Und Aaron bekennt hier die Sünde des ganzen Volkes. Er zählt es alles auf. Worin sie sich alles vergangen haben, dieses Volk. Das ist ein Festtag, oder? Zu hören, all das, worin sie versagt haben. Stellt euch mal vor, wir würden das einmal im Jahr machen in Deutschland. Wisst ihr, es gab in Deutschland so einen Tag, er wurde abgeschafft. Buß- und Bettag nannte man den. Ein Tag, in dem man sich vor Gott beugt und demütigt und seine Sünde bekennt. Nicht nur als Einzelner, sondern als ganzes Volk. Sich vor Augen führt, wie weit sind wir entfernt von dem Willen Gottes? Wie weit haben wir das Ziel verfehlt? Und wir hätten eine Menge zu bekennen, oder? Der Priester tut das hier für das ganze Volk. Er bekennt die Sünde des ganzen Volkes und lädt sie diesem Ziegenbock auf. Ich muss an Daniel denken, der die Sünde seines Volkes bekannt hat in Babylon. Und er hat sie nicht bekannt so als selbstgerechter Heiliger, indem er gesagt hat, ja, dieses böse, widerspenstige, störrische Volk, es hat so viele Sünden getan und du hast sie dann ins Exil nach Babylon und ich musste auch mit, nur weil sie alle so böse waren. Nein, er bekennt sie so, ich und meine Väter, wir haben gesündigt vor dir, obwohl er ein gerechter Mann war, der mit Gott gelebt hat, mit Gott gewandelt ist. Aber selbst der gerechteste Priester, Aaron und seine beiden Söhne, die am Leben geblieben sind, ja, sie haben doch alles gemacht, was Gott gesagt hat. Sie waren doch untadelig. Aber Gott hat trotzdem den Versöhnungstag eingeführt. Wir sind Priester. Durch Christus sind wir zu Priestern gemacht worden, unseres Gottes. Und als Priester ist es unsere Aufgabe tatsächlich, wie Aaron, uns immer wieder auch zu reinigen. Sünde zu bekennen. Vielleicht auch die Sünde anderer zu bekennen. Um Vergebung für andere zu bitten. So wie Hiob es getan hat, für seine Familie. Opfer gebracht für seine Kinder. Und er dachte, ja, vielleicht versündigen sie sich, wenn sie da ihre Party machen. Um Erbarmen zu flehen für die Mitmenschen, dass Gott ihnen gnädig ist. und sie zur Umkehr führt. Wie Abraham gebetet hat für Sodom. Für Sodom hat er gebetet. Er hat gesagt, oh Herr, bitte, wenn da 10 Gerechte sind, so lass doch diese, verschone doch diese Stadt. Was hat Gott gesagt? Wegen 10 Gerechten werde ich die anderen 1000 nicht strafen. Werde ich gnädig sein. Wir kommen hier zum Ende. Vers 23. Und Aaron soll in das Zelt der Begegnung hineingehen und die Kleider aus Leinen ausziehen, die er anzog, als er in das Heiligtum hineinging, und soll sie dort niederlegen. Und er soll an heiliger Stätte sein Fleisch im Wasser baden und seine Kleider anziehen. Und er soll herauskommen und sein Brandopfer und das Brandopfer des Volkes opfern und so für sich und für das Volk Sühnung erwirken. Das Wunderbare ist, nach diesem Opfer, das dargebracht wurde, nachdem die Schuld auf diesen Ziegenbock gelegt wurde, nachdem der Priester sich selbst gereinigt hat von seiner Sünde und das Volk, er zieht seinen weißen Kleider aus und wäscht sich und zieht dann seine herrliche Priesterkleidung an, die ihn als Hohenpriester offenbart. Das spricht für mich von Christus, der als Mensch gekommen ist, als normaler Mensch, so wie du und ich, in Demut, und nach dem vollzogenen Opfer auferstanden als der herrliche Sohn Gottes in Herrlichkeit. Und er bringt dann das Brandopfer da. Wir haben gesehen, das Brandopfer ist diese ganze Hingabe. Das Sündopfer ist die Reinigung von der Sünde. Der Hohepriester sagt, und jetzt lege ich aufgrund der Erbarmungen Gottes mein Leben auf den Altar. Römer 12, Vers 1. Das ganze Opfer. Und nicht nur meins, sondern das des ganzen Volkes. Wir wollen uns dir wieder neu weihen. Das ist dieser Moment des Versöhnungstages ist. Du hast uns gereinigt von unserer Sünde und wir wollen uns dir wieder neu weihen. Ein geweihtes, heiliges Volk sein für dich. Ein wunderbarer Neuanfang. Er geschieht aber auf bestimmte Art und Weise. Du kannst hier nichts auslassen. Du kannst nicht das Sündenbekenntnis weglassen. Du kannst nicht das Opfer weglassen. Du kannst nicht einfach so hineinkommen in das Heiligtum. Auch im neuen Bund nicht. Das steht in Hebräer 10. Da steht in Vers 19, da wir nun, Geschwister, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das ist genau das. Wir dürfen eintreten in dieses Heiligtum. Wir dürfen in die Gegenwart und Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott in dieser unglaublich intimen, persönlichen Art und Weise. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist nicht einfach so, sondern durch das Blut Jesu. Und deswegen feiern wir Abendmahl. Deswegen hat Gott uns das geboten, feiert das immer wieder. Denkt immer wieder dran. Warum? Weil er uns an unsere Sünden erinnern will? Nein, weil er uns an seine Vergebung und Gnade erinnern will. Aber dazu gehört, dass wir auch daran denken, dass wir sie nötig haben. Wer sagt, dass er keine Sünde hat, der betrügt sich selbst. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von unserer Sünde und von aller Ungerechtigkeit. Durch sein Blut, durch sein Fleisch treten wir ein in das Heiligtum, durch Christus, nur durch ihn. Und deswegen gehört es dazu, wenn wir ins Gebet gehen, dass wir Gott danken für sein Opfer. Jedes Mal. Lass uns das immer wieder tun im Gebet. Lass uns das nicht als etwas Selbstverständliches nehmen, sondern immer wieder an Jesus denken, was er für uns getan hat, dass wir durch ihn in die Gegenwart Gottes kommen können. Lass uns es zu einer Normalität werden, unsere Sünde zu bekennen. Die, die Gott uns offenbart, die Gott uns zeigt, dass wir nicht damit durch die Gegend rennen und meinen, ja, irgendwie, Nein, Gott will uns doch reinigen von unserem schlechten Gewissen. Wir brauchen ihm nichts mehr zu verheimlichen. Wir brauchen vor ihm nichts zu verstecken. Können wir sowieso nicht. Lass uns ausliefern wie Jona in das Gericht Gottes und sagen, ja, Herr, du bist zu Recht gestorben für mich, weil ich habe den Tod verdient. Aber danke für deine Gnade, dass du so bist, wie du bist, voller Gnade und Erbarmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Zurück zu 3. Mose 16, den Schluss hier. Vers 25, und das Fett des Sündopfers soll er auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, und wer den Ziegenbock für Azazel fortschickt, soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden. Und danach darf er ins Lager kommen und den Stier des Sündopfers und den Ziegenbock des Sündopfers, deren Blut hineingebracht worden ist, um im Heiligtum Sühnung zu erwirken, soll man hinausbringen nach draußen vor das Lager und ihre Häute und ihr Fleisch und ihren Mageninhalt mit Feuer verbrennen. Und der sie verbrennt, soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden. Danach darf er ins Lager kommen. Und dies soll euch zu einer ewigen Ordnung sein. Im 7. Monat, am 10. des Monats, sollt ihr euch selbst demütigen. Das ist der Inhalt dieses Festtages. Und keinerlei Arbeit tun. Geschwister, es hat nichts mit unseren Werken zu tun, nichts mit unserer Arbeit. Es ist ein Ruhetag, weil die Vergebung ein Geschenk, ein Gnadengeschenk Gottes ist. Er hat es für uns getan. Keinerlei Arbeit. Empfange die Gnade Gottes. Der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt, das gilt für alle. Ist das nicht schön? Auch unser ukrainischer Bruder und alle anderen, die aus der Ferne zu uns gekommen sind eingeladen, dabei zu sein, gehören dazu, empfangen die Versöhnung und Gnade Gottes. Denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen. Von allen euren Sünden werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Ist es nicht krass? Von all euren Sünden werdet ihr rein sein. Was für eine Zusage. Ein Sabbat völliger Ruhe soll es euch sein. Und ihr sollt euch selbst demütigen. Eine ewige Ordnung. Und der Priester soll Sühnung erwirken, den man salben wird und dem man die Hand füllt, damit er den Priesterdienst an seines Vaters statt ausübt. Das zeigt uns nochmal, es ist ein einziger Mann, der das tut hier. Der Hohepriester. Kein anderer. Und Hebräer sagt uns, das ist der wahre Hohepriester, Jesus Christus, der die ewige Reinigung von den Sünden erwirkt hat. Nicht einmal im Jahr, sondern ein für allemal. Er soll die Kleider aus Leinen anziehen, die heiligen Kleider, und er soll Sühnung erwirken für das Heiligtum und für das Zelt der Begegnung. Für den Altar soll er Sühnung erwirken und für die Priester und für das ganze Volk der Gemeinde soll er Sühnung erwirken. Das soll euch zu einer ewigen Ordnung sein, für die Söhne Israel einmal im Jahr Sühnung zu tun wegen all ihrer Sünden. Und er tat es, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. Ein gehorsamer Aaron und ein noch gehorsamer Jesus, der unsere Sünde auf sich genommen hat, um uns zu reinigen, ein für allemal. Und so ist das Abendmahl nicht ein Opfer, sondern es ist ein Erinnerungsmahl, dass wir uns daran erinnern, dass wir dankbar uns erinnern. Aber auch in Demut. Es ist eine Schule in der Demut. Ich kann nichts dazu tun. Ja, um meiner Sünde willen bist du gestorben, Jesus, bist du am Kreuz gestorben. Ja, danke, Jesus, dass du das für mich getan hast, dass du mich so sehr liebst. Und was sagt Jesus? Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Also lasst uns das Abendmahl zusammen feiern.